Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
Wohin mit dem Müll? Das ist unser Thema heute im Wortwechsel. China will nicht mehr die Müllkippe der Industrieländer sein, will die Grenzen für Abfälle aus dem Westen weiter schließen. Droht jetzt bei uns der Müllnotstand? Darüber wollen wir diskutieren, hier im Berliner Funkhaus, mit Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe, Michael Tews, er ist Umweltpolitiker der SPD, Michael Braungart, Professor für Umweltchemie an der Universität Lüneburg und zugeschaltet aus München, Thomas Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Durch die Sendung begleitet Sie Gerhard Schröder. Herr Probst vom Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung, Sie vertreten ja überwiegend kleine und mittelständische Entsorgungsfirmen. Als nun China zu Jahresanfang die Müllimporte aus Europa, aus Deutschland dramatisch begrenzt hat, betroffen sind davon ja insgesamt 24 Abfallsorten. Wie sehr hat das die Abfallbranche getroffen?
Naja, wissen Sie, die Entwicklung ging eigentlich schon 2007 los. Kurz vor den Olympischen Spielen in Peking hat China die Green Fence Politik aufgelegt und dann in allen 5 Jahresplänen fortgeschrieben. Und die letzte Verschärfung war eben zum 1.1. diesen Jahres. Das heißt, ein Großteil unserer Leute war darauf vorbereitet. Nicht so gut vorbereitet waren die Händler, Makler, die nach wie vor gehofft haben, sie könnten nach China oder in die Tigerstaaten weiterhin Kunststoffe verbringen. Das klappt jetzt nicht mehr.
Thomas Fischer, Deutsche Umwelthilfe. 560.000 Tonnen Plastikabfälle hat Deutschland nach offiziellen Zahlen 2016 exportiert, verkauft. Weiß man eigentlich, was damit in China geschehen ist?
Naja, die sind ja nicht importiert worden von den Chinesen, um dort deponiert zu werden oder ähnliches, sondern sie haben natürlich schon eine kaskadenartige Nutzung gehabt. Das heißt also eine einmalige Nutzung, beispielsweise als Textilie wiedergeboren oder beispielsweise als Transportfolie, Paketumreifungsband. Also es gibt verschiedene Anwendungen für die Kunststoffe, die dort tatsächlich auch eingesetzt wurden. Allerdings ist das Problem nach einer einmaligen Anwendung in China natürlich, wo sind dort die Wertstofferfassungssysteme? Abfallverbrennung ist natürlich auch keine Lösung, die gibt es dort aber nicht in diesem Maße und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass die Abfälle, die dort exportiert worden sind, die dort eingesetzt worden sind, einmalig für die Herstellung von Produkten oder Verpackungen, dass dieser Kunststoff dann den Weg in die Umwelt gefunden hat und insofern ist das der Export von Kunststoffen in den asiatischen Raum nur eine Verlagerung von Problemen, die wir hier erzeugen. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir mit diesen vielen Kunststoffen, die wir jetzt aufgrund des Exportverbotes haben nach China, vernünftig umgehen. Offenkundig ist geworden, dass wir deutlich zu viele Kunststoffe haben. Deshalb sitzen wir jetzt auf dem ganzen Material. Wir haben ganz offenkundig zu viel davon. Deshalb ist ja die erste Herausforderung, die wir in Angriff nehmen sollten, dass es weniger wird. Das heißt also Abfallvermeidung, die Abfallhierarchie umsetzen.
Natürlich, da kommen wir später drauf, Herr Tews. Sie sind Umweltpolitiker der SPD. Können Sie uns das nochmal erklären, warum hat China uns den Müll abgenommen? Nicht aus Großzügigkeit, sondern auch vermutlich, weil es sich wirtschaftliche Vorteile versprochen hat.
Mit Sicherheit. Also Abfälle, gerade Kunststoffabfälle, sind natürlich auch ein Rohstoff und natürlich kann man auch mit diesem Rohstoff wirtschaftlich arbeiten. Aber in diesem Fall muss man vielleicht einige Sachen mal klarstellen. Also gerade aus dem dualen System sind eigentlich kaum Abfälle nach China gegangen. Die Abfälle, die nach China gegangen sind, waren in erster Linie Gewerbemüll. Das heißt, offensichtlich haben gerade bei den Firmen, beim Gewerbe, Leute sich darauf verlassen, dass dieser Weg preisgünstig zur Verfügung steht. Ich finde das auch ein Stück weit fahrlässig, muss man einfach sagen. Ich glaube, die Zeichen waren klar, dass auch in China ein Umdenken stattfindet und auch China da keine sichere Abnahme mehr gewährleistet. Also insofern hat man sich vermeintlich auf einen preiswerten Weg da eingelassen. Aber nochmal, das, was die Bürgerinnen und Bürger hier eigentlich kennen, das, was im dualen System gesammelt wird, ist nur zu kleinen Anteilen nach China gegangen und war eigentlich auch kaum davon betroffen, dass die Chinesen gesagt haben, diesen unsortierten Plastikmüll mit schlechter Qualität wollen wir nicht mehr haben.
Herr Braungart, warum exportiert Deutschland Müll nach China? Schlicht, weil es billiger ist, weil es wirtschaftlich lukrativ ist, weil man damit Geld verdienen kann?
Naja, es gibt ja auch andere Exporte, zum Beispiel von Altpapier. Und das ist ähnlich verheerend, das betrachtet man gar nicht. Wir achten jetzt immer nur auf den Plastikfall, aber insgesamt ist das Müllaufkommen viel größer, zum Beispiel was Stahl angeht. Wir sind zu dumm, Autos so herzustellen, dass sie wirklich wieder recycelt werden, und stattdessen exportieren wir den Stahl. Damit geht alles Chrom und Nickel und Kobalt und Mangan genauso verloren. Außerdem, die Exporte haben sich jetzt verlagert. Wir finden vor allem diese Abfälle jetzt in Bangladesch, auch in Vietnam. Das heißt, so richtig gelöst worden ist nichts. Und wenn das Papier exportiert wird, dann bekommen wir diesen Dreck hier alle wieder zurück. Sie essen jeden Tag mit der Pizza praktisch wieder den chinesischen Müll mit, weil wir exportieren das Altpapier. Dann werden die Schlämme aus der Altpapieraufbereitung werden als Füllstoff in die Kartons gegeben und die Kartons kommen aus China wieder her. Also das ist eine echte Kreislaufwirtschaft.
Herr Probst, ich habe ja auch mal gelesen, Abfälle sind auch Wertstoffe, sind im Prinzip ein Rohstoff oder es können wieder Rohstoffe daraus gewonnen werden. Ist es da verwerflich, wenn man das exportiert?
Wir haben den freien Welthandel und das kann man ganz gut eigentlich daran zeigen. So eine PET-Flasche, die hat einen Wert von 1 bis 2 Cent. Und in China wurde aus dieser PET-Flasche Fasern hergestellt und diese Fasern wurden zu Jacken, zu Fließjacken verarbeitet und die haben einen Mindestmarktwert von 5 Euro, teilweise je nach Modelabel bis 25, 50 Euro. Diese Fließjacken werden dann wieder nach Europa oder nach Afrika verbracht. Das heißt, also, wir haben eine globale Wirtschaft und selbstverständlich, Abfall ist ein Rohstoff, ein Wertstoff. Und es kommt darauf an, wie tief man in die Wertschöpfung einsteigt und kann hervorragend viele schöne Recyclingprodukte herstellen, die der Neuware gleichkommen oder die auch andere Materialien ersetzen.
Herr Fischer, eine globale Kreislaufwirtschaft klingt doch toll.
Ja, das ist allerdings nur ein sogenannter Open Loop. Das heißt also,
wenn
die Produkte aus China wieder den Weg zurückfinden nach Deutschland, beispielsweise als Fließjacke, dann wird sie ja auch getragen. Aber auch bei uns wird eine Fließjacke ja gar nicht recycelt. Aber viele dieser Produkte, dieser Kunststoffe, die ins Ausland exportiert worden sind, werden auch dort eingesetzt, also nicht nur für Exportprodukte. Und die Frage muss man sich dann am Ende stellen, was dort mit den Kunststoffprodukten, Verpackungen, was auch immer, damit getrieben wird, was dort passiert. Und in China haben sie in der Breite kein funktionierendes Wertstofferfassungssystem wie beispielsweise in Deutschland. Da landet dann vieles auf der Deponie in der Umwelt und das kann nicht zielführend sein. Deshalb sollten wir wirklich versuchen, klar, Nachfrage und Angebot, wenn ein guter Preis geboten wird von den Chinesen und die eben auf Material angewiesen sind, dann kaufen sie das und dann wird auch dieses Material exportiert. Aber es ist doch deshalb nicht umweltfreundlich, das dorthin zu exportieren. Wir sollten versuchen, in allererster Linie Kunststoffabfälle zu vermeiden. Und wenn wir hier Kunststoffabfälle haben, mit denen umgegangen werden muss, dann sollten wir die recyceln und vorher dann logischerweise auch recyclingfähig machen. Und das ist die Herausforderung.
Wenn ich mir am Anfang doch erlauben
Herr Baumgart,
darf, das zu ergänzen, wir diskutieren dann so ein bisschen nur einen Teil des Problems. Es gibt in Hamburg eine Kupferhütte, die verursacht durch ihre Kupferherstellung 4-mal mehr Müll als das gesamte europäische Hausmüllaufkommen. Das heißt, wenn wir jetzt alle Plastik diskutieren, das Plastikproblem werden wir irgendwann lösen. Wir werden in der Lage sein, damit umzugehen. Aber uns ist natürlich jetzt aufgefallen, dass China allein ja über 20% des Plastiks im Ozean verursacht. Darum ist es ein ernstes Problem und wir denken darüber nach. Aber das ist im Verhältnis nur Pipifax zum gesamten Müllproblem.
Herr Tewes, stimmen Sie zu, das, was wir täglich in gelben Tonnen, in blauen Tonnen sammeln, ist Pipifax. Wo das am Ende landet, ist nicht so irrelevant?
Ja, zumindest, sage ich mal, würde ich nicht einfach sagen, das ist einfach nur ein globaler Markt und damit ist das Thema erledigt. Wenn dann, sage ich mal, Interesse besteht, dann kann man das auch um die halbe Welt schippern, sage ich mal, und dort dann einem fragwürdigen Recycling unterwerfen. Das kann ja nicht die Lösung sein. Also wir müssen uns schon genau anschauen, was passiert überhaupt mit den Abfällen, auch im Ausland. Wir wissen auch von illegalen Abfalltransporten, die jetzt nicht unbedingt das Recycling im Fokus hatten, sondern einfach nur die preiswerte Entsorgung. Das haben wir beim Elektrogesetz zum Beispiel in der letzten Legislaturperiode auch gesehen und haben gesagt, es muss eine Beweislastumkehr geben. Es kann nicht sein, dass unter fadenscheinigen Bedingungen Abfälle nach Afrika transportiert werden, unter sehr fragwürdigen Bedingungen dort vielleicht recycelt werden, aber vielleicht auch nur deponiert werden. Also insofern muss man sich das Thema wirklich genauer anschauen. Das Beispiel PET ist immer so ein Beispiel, das wird als erstes genommen, weil es sich da um relativ werthaltige Abfälle handelt, für die es auch einen hohen Marktpreis gab und teilweise auch noch gibt. Aber trotzdem, glaube ich, muss der Fokus darauf gesetzt werden, dass wir hier in Deutschland einmal eine vernünftige Abfallerfassung haben, also wirklich sauber sammeln, gut sammeln auch. Also die Trennung will ich hier nochmal betonen. Und dass wir dann aber auch in Deutschland hervorragende Recyclinganlagen haben, auch unter guten Umweltbedingungen, also Anlagen, die dem Emissionsschutzgesetz unterliegen. Und insofern sollte auch die Konzentration darauf gebracht werden, dass wir solche Abfälle auch hier in Deutschland recyceln können und auch Bedingungen schaffen, auch politische Bedingungen schaffen, die das sicherstellen.
Aber Herr Thees, es ist doch erstmal notwendig, dass die Dinge endlich mal für Recycling konstruiert werden. Die PET-Flaschen sind doch nicht zum Recycling, da ist ein giftiger Katalysator drin. Wenn ich daraus Fließjacken mache, überschreiten alle Recyclinganlagen die Antimon-Grenzwerte. Antimon ist krebserzeugend, ist giftig. Es wird doch höchste Zeit, dass der Gesetzgeber auch mal handelt und sagt, hey, Mikroplastik, wenn die Leute in Schweden, in Großbritannien, in Frankreich Mikroplastik verbieten können in Kosmetik und wir machen nur freiwillige Vereinbarungen, dann ist doch wirklich der Gesetzgeber gefordert, oder?
Womit? Ja. Was muss der Gesetzgeber
verbieten, tun? Ganz klar, oder auch natürlich Dinge so zu entwickeln, dass sie für Recycling geeignet ist. Das ist doch alles nur ein jämmerliches Downcycling. Dort wirklich nicht wirklich die Qualität wiedergewonnen, weil die Dinge dafür nicht konstruiert sind. Mhm. Es gelingt noch nicht mal, dieses lächerliche, giftige PVC zu verbieten. Das sind nur 2% der Verpackungen. Dadurch ist jedes Recycling minderwertig, weil das PVC verseucht den gesamten Strom. Es ist in der ganzen Zeit, seitdem der grüne Punkt da ist, kein einziges giftiges Pigment verboten worden, wobei das Grün übrigens das Giftigste ist. Es gibt kein Grün, was grün ist sozusagen. Das ist irgendwie lustig, aber auch traurig. Aber es ist keins verboten worden. Es sind allein in Polypropylen 900 Additive in Verwendung. Was wollen Sie damit recyceln? Es muss endlich Positivlisten geben von dem, was drin ist. Sonst lohnt sich das doch gar nicht, diesen Dreck zu recyceln, weil es ist einfach nur Müll.
Es wurde ja aufgenommen. Also im Verwaltungsgesetz wurde das jetzt, da muss ich ja direkt mal jetzt auch drauf eingehen, weil da hat Herr Braungart sicherlich auch recht bei diesen Themen, die er angesprochen hat. Deswegen haben wir ja auch erkannt, dass die Lizenzabgabe gerade beim Bereich der Verpackung auch eine ökologische Komponente haben muss. Ja? Also wir haben heute Verpackungen, die
aber
zum Beispiel...
Aber verbietet doch endlich mal das verdammte PVC.
Man kann natürlich mal schnell nach Verbot
rufen. Andere machen das auch.
Ja, aber man kann zum Beispiel gerade beim Thema Lizenzabgabe, war es ja so, dass also keine richtige Steuerung da war. Und wir beurteilen zurzeit mit dem neuen Verpackungsgesetz die Verpackungen, die wir haben in Deutschland, auf Recycelbarkeit. Und wir wissen, dass viele Verpackungen, ich habe bei mir im Büro, sag ich mal, ja, ich sage immer so eine Galerie des Grauens, ich habe also eine ganze Reihe von Verpackungen, die lassen sich nicht recyceln. Die sind in Deutschland im Markt, ja, teilweise sogar im Pfandmarkt und sie sind nicht zu recyceln.
Das darf nicht? Sind,
ja, weil die Hersteller, sag ich mal, aus irgendwelchen Werbegründen oder aus irgendwelchen Imagegründen die Verpackung so gestaltet haben, dass sie nicht geeignet sind fürs Recycling. Also wenn ich in die Anlagen gehe, ich habe letztes Mal eine Recyclinganlage besucht aus dem Pfandsystem, habe dort mit dem Betriebsleiter gesprochen, da hat er mir einen Container gezeigt mit Verpackung, die kann er nicht recyceln. Das darf es in Zukunft nicht mehr geben. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Lizenzabgabe ökologisch machen. Und genau damit starten wir jetzt gerade mit der zentralen Stelle. Alle Abfälle werden beurteilt. Und ich sage mal, die Hersteller dieser Verpackung werden sich der Diskussion im nächsten Jahr stellen müssen, wenn ihre Verpackungen nicht recycelbar sind, und müssen dann auch darlegen, warum sie solche Verpackungen überhaupt noch in den Markt bringen. Bei der jetzigen Diskussion, die wir in Deutschland haben, letzter Satz, ja, ist das zurzeit auch ein Riesen-Image-Faktor. Das muss man sagen, auch die Verbraucher orientieren sich danach momentan.
Da sind wir schon beim neuen Verpackungsgesetz, das am 1. Januar in Kraft tritt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich würde gerade gern noch mal bei der Bestandsaufnahme bleiben, wenn wir Deutschland im internationalen Vergleich sehen. Nach den Zahlen, die mir vorliegen, verbrauchen wir 220 Kilogramm Plastikmüll pro Kopf pro Jahr, sind damit europaweit Spitze. Dabei fühlen wir uns doch immer so als die ökologischen Musterschüler. Wie kann das sein, Herr Fischer?
Naja, daran sehen Sie das, weil wir uns ja auch gerne als Recycling-Weltmeister bezeichnen, dass das eben keine Lösungsmöglichkeit dafür ist, dass Abfallberge kleiner werden. Recycling ist gut, Abfallvermeidung ist besser. Dass nur weil wir Abfälle recyceln und das, auch das nur zu einem gewissen Bruchteil, denn insgesamt werden weniger als 50%, ungefähr 45% der im gelben Sack gesammelten Plastikverpackungen nur recycelt. Das heißt, mehr als die Hälfte wird verbrannt. Und dieses Recycling, was wir noch nicht mal wirklich gut machen, das garantiert ja keine kleineren Abfallberge. Im Gegenteil, die Abfallberge in Deutschland, die werden von Jahr zu Jahr größer. Ein Rekordwert nach dem anderen wird Jahr für Jahr beim Aufkommen von Verpackungsabfällen erreicht. Und deshalb müssen wir nach sinnvollen Lösungen dafür suchen, ja, dass Verpackungen recyclingfähiger werden und dass wir versuchen, Recyclingkreisläufe aufzubauen. Aber in allererster Linie müssen Kunststoffe teurer werden. Und es muss dafür gesorgt werden, dass sparsamer mit diesem Rohstoff umgegangen wird und dass die Abfallberge kleiner werden. Durch das Verpackungsgesetz werden keine Verpackungen vermieden. Das kann ich Ihnen aber jetzt schon sagen.
Herr Probst, Deutschland ist nicht Recyclingmeister. Das ist ja so ein Ruf, den wir immer gerne vor uns hergetragen haben. 2/3 der Plastikabfälle werden bei uns recycelt, verwertet, so hieß es. Jetzt gibt es immer mehr Stimmen, die sagen, das ist eigentlich Unsinn. Sind wir viel schlechter im Recyceln, als wir immer geglaubt haben?
Also den Recyclingmeister hatten wir sowieso schon immer ein bisschen hinterfragt. Wir haben aber wunderbare Erfolge, denn dieses Kunststoffrecycling gibt es eben auf verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist, dass wir Kunststoffrezyklate herstellen, die der Neuware gleichkommen. Und dann haben wir Produkte, die Holz, Beton oder Stahl ersetzen. Und dann haben wir noch die thermische Schiene. Und das Besondere an diesem Kunststoffrecycling ist, dass man eigentlich in Kaskaden vorgehen kann. Das heißt, meistens oder viele Sachen werden erstmal mit der Neuware zusammen vermarktet, neue Punkte hergestellt. Ein schönes Beispiel ist die PET-Flasche. Nehmen Sie irgendeine PET-Flasche in Deutschland, so haben Sie einen Gehalt an Mahlgut, an Recycling-Mahlgut zwischen 26% und 35% in jeder PET-Flasche in Deutschland. Und ich denke, das ist ein durchschlagender Erfolg.
Herr Braungart, Sie haben eben gesagt, ist hochgefährlich, hochgiftig.
Ja, also wenn ich eine Cola aus einer PET-Flasche trinke, dann trinke ich diesen Katalysator mit. Wir finden Übersteigungen der Trinkwassergrenzwerte. Cola sagt dann, macht ja nichts, das ist ja kein Trinkwasser. Der Katalysator ist nie für Recycling gemacht. Und ich meine, verstehen Sie, der Donald Trump ist irgendwie der ehrlichere Lügner. Wir tun so, als ob, und dann lüge ich die Leute doch lieber ehrlich an. Das ist so wie mit Deutschland als Fußballweltmeister. Das ist lange vorbei. Wir haben einfach uns auf etwas ausgeruht und ist nichts passiert. Die Reformen sind nicht passiert, die Änderungen sind nicht passiert. Jetzt ist mal ein erster Anfang mit dem neuen Verpackungsrecht, das stimme ich ja zu, aber jetzt, wenn man wirklich glaubwürdig sein wollte, dann müsste man jetzt wirklich giftige Pigmente, giftige Additive, vor allem das PVC verbieten. Das kommt jetzt überall wieder. In dieser Flasche ist dann eine Schrumpfverpackung drumherum um das PET. Das PET und das PVC haben die identische Dichte. Ich kann es jetzt dann praktisch nicht mehr richtig abtrennen. Also, wenn man wirklich glaubwürdig sein würde, dann müsste man endlich die giftigen Kunststoffe wie das PVC, aber etwa ein Dutzend andere, endlich so haben, dass es wirklich recyclinggerecht wäre. Und da stimme ich natürlich Herrn Fischer zu. Es muss endlich, jeder, der Heizöl bezahlt, zahlt eine Heizölsteuer. Jeder, der Benzin kauft, zahlt eine Mineralölsteuer. Nur ausgerechnet das Plastik, das Öl, ist von der Steuer befreit, sozusagen. Wenn man nur darauf eine Steuer erheben würde, dann bin ich auch bei Herrn Probst ganz nah, weil dann würde es sich auch lohnen, das Rezyklat wirklich einzusetzen. Im Moment, da ja die Neuware sozusagen ja gar keine Mineralsteuer drauf bezahlt, lohnt es sich oftmals, Rezyklat nicht einzusetzen. Also wir könnten uns am Kreis doch verständigen darüber, Herr Tiefs, dass es doch eine Steuer auf Plastik geben sollte, davon, die zumindest der Heizölsteuer entspricht, oder?
Mich würde ja vorher noch interessieren, wenn wir doch viel schlechter im Recyceln und Verwerten sind, als wir bislang immer gedacht haben. Woran liegt das denn eigentlich? Immerhin haben wir ein kompliziertes System aufgebaut, das duale System oder mittlerweile mehrere duale Systeme, privatwirtschaftlich organisiert, aber hochkomplex organisiert mit Abgaben, die Hersteller und Industrie bezahlen, damit der Müll dann in gelben Säcken, grünen Tonnen, wie auch immer gesammelt wird und verwertet werden soll. Und dann landet das meiste im Verbrennungsofen. Was macht das denn für einen Sinn, Herr Tiefs?
Ja, die Frage ist immer, ob das so stimmt überhaupt, ne? Also ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch. Wir haben jetzt gerade im neuen Verpackungsgesetz beschlossen, eine Recyclingquote, eine stoffliche Recyclingquote bei den Kunststoffen, also werkstofflich, auf 63% festzulegen.
Wo sind wir denn zurzeit?
Wir sind momentan so um die 50%, sondern wollen jetzt deutlich mehr. Ich gebe ja insofern Herrn Braungart recht, wir haben zu lange gewartet. Also ein Gesetz wie das Verpackungsgesetz, was mehr als 10 Jahre unterwegs ist, ist zu lang. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir das hinbekommen haben in der letzten Legislaturperiode. War ja schwer genug, alle sozusagen dort auch zusammenzubringen, weil die Interessen sind ja in Deutschland durchaus sehr unterschiedlich. Aber wir haben das geschafft, dieses Verpackungsgesetz jetzt zu verabschieden und auch mit ambitionierten Recyclingquoten, wo viele sagen, naja, da müssen wir aber auch ambitioniert rangehen, weil auch dieser Anstieg von 50% auf 63%, der macht sich nicht von alleine. Also da muss schon einiges passieren.
Eben, was muss da passieren? Der Gesetz höhere Quoten beschließen ist eine schöne Sache, aber das allein reicht ja nicht.
Sie können aber glauben, dass diese Quoten nicht einfach nur so beschlossen worden sind, sondern da stehen tatsächlich auch Kampagnen dahinter. Also wir haben mit allen gesprochen und es ist tatsächlich so, dass die sich daran beteiligen, auch durchaus in der Lage sind, diese Quoten zu erfüllen. Die Herausforderung am Ende wird sein, für die Rezyklate einen geeigneten Markt zu finden. Und da kommt es natürlich wirklich darauf an, dass man beim Produkt ansetzt. Das haben wir ja ganz am Anfang vorhin schon diskutiert. Also, dass man auch sozusagen die Produktqualität verbessert. Aber nochmal, genau da sind wir ja gerade unterwegs. Wir werden genau diese Produkte identifizieren, die dem Recycling entgegenstehen. Das läuft gerade durch die zentrale Stelle. Dort wird es auch eine Diskussion in Deutschland geben über die, die sowas nicht mitmachen. Also, die nach wie vor Produkte in den Markt schieben, die wir nicht recyceln können. Damit werden wir, da bin ich fest von überzeugt, die Qualität auch der Rezyklate verbessern können. Und dann kann man auch mit den besseren Rezyklaten einen Markt aufbauen, indem man dann, sage ich mal, diese Dinge auch einsetzt. Sicherlich das Problem ist tatsächlich immer so der Preis. Das Ganze ist ölpreisabhängig. Also ist der Ölpreis hoch, sage ich mal, dann ist es sicherlich interessanter zu rezyklieren. Ist er niedrig, dann ist es weniger interessant. Das ist ein generelles Problem. Wir reden in der Abfallwirtschaft immer von Wertstoffen. Aber viele dieser Wertstoffe bringen ja nicht wirklich Geld, sondern natürlich kostet die Entsorgung und kostet auch das Recycling Geld. Aber dass Deutschland da immer so schlecht dasteht, also ich kann das so gar nicht mittragen. Ich glaube, dass wir hier einiges erreicht haben. Das Ausland schaut auch drauf. Also wenn ich ausländische Delegationen hier in Deutschland besuche, dann orientieren die sich an dem deutschen System, weil sie eben sagen, das läuft eigentlich ganz gut bei euch. Die Zahlen, ob wir jetzt Weltmeister sind oder Zweiter oder so, ganz ehrlich, das weiß ich auch
wir
nicht
sind
immer.
Inzwischen hinter Polen zurück.
Ja, das ist, aber da kommt ja, nicht doch an, wer wie was berechnet. Und ich weiß auch nicht, ob alle Länder also so ihre Abfälle erfassen wie wir. Da bin ich auch nochmal sehr skeptisch.
Aber wir reden doch eigentlich am Thema vorbei, Herr Tews. Wir reden über Recycling und Deutschland wird schon auch einiges recycelt. Das ist auch gut. Es ist auch gut, dass Mindeststandards zur Recyclingfähigkeit von Verpackungen erarbeitet werden. Das ist ja alles richtig. Nur was, also wo trägt das Verpackungsgesetz aktiv dazu bei, dass die riesigen Abfallberge, die Verpackungsmüllmengen, die jedes Jahr größer werden und ein Rekordwert schlägt den anderen von Jahr zu Jahr. Wo kommt durch das Verpackungsgesetz der Impuls, der das ändern soll? Wir reden hier immer über Recycling. Das ist die dritte Stufe der Abfallhierarchie. Und auf der ersten und zweiten Stufe der Abfallhierarchie steht nun mal die Abfallvermeidung und die Wiederverwendung. Wo wird das gefördert?
Aber Herr Fischer, ehrlich gesagt, ich habe da ja von Ihnen jetzt noch keinen richtigen Vorschlag gehört, außer wir machen alles teurer und dann werden die Leute schon weniger kaufen, weil sie nicht mehr bezahlen können.
Nee, es geht ja, nein,
also, naja, aber das war gerade Ihr Vorschlag.
Das ist ja Unsinn.
Aber ich sag Ihnen mal ganz kurz, welche Diskussion wir in den letzten Jahren darüber geführt haben. Das und das spannend. Haben wir auch mit den Umweltverbänden gemacht, ja. So, also die Idee zum Beispiel kam ja auf, mal in irgendeiner Weise einen Fonds zu bilden. Also mit den Lizenzeinnahmen, die wir haben, einen Fonds zu bilden. Das haben wir nicht in der letzten Legislaturperiode hingekriegt. Aber wir sind da auf einem ganz guten Weg, weil wir bewegen uns ja jetzt gerade auch auf der Einnahmeseite. Wir hatten in den letzten Jahren immer wieder diese Meldung, dass die dualen Systeme zusammenbrechen, weil sie nicht genug Geld einsammeln, weil Waren am System vorbeigeschleust werden. Das werden wir verhindern. Das heißt, wir werden auf alle Fälle mehr Teilnehmer in diesem System haben, also auch mehr Geld in dem System haben. So, und dann ist es tatsächlich so, das ist zumindest meine Vorstellung, dass wir dann Richtung Fonds gehen und auch Vermeidungsstrategien aktiv fördern können. Also ich finde, das ist eine super Idee. Und
das ist auch, das muss man
vielleicht nicht einfach eine Steuer, die alles teurer macht, sondern eine ganz gezielte Maßnahme, um Abfallvermeidungsstrategien zu fördern.
Also da muss ich jetzt auf jeden Fall nochmal einhaken, weil ich auch angesprochen wurde. Der Wirkungsmechanismus des jetzigen Verpackungsgesetzes ist folgender. Die Bundesregierung hat sich das relativ einfach gemacht. Die haben gesagt, ihr lieben dualen Systeme, bei denen müssen die Lizenzgebühren zur Inverkehrbringung von Verpackungen gemeldet werden und dafür müssen diese Gebühren bezahlt werden. Das soll der ökonomische Anreiz sein, sparsam mit Ressourcen umzugehen. Jetzt ist aber so, wir haben aktuell immer noch 10 operativ tätige duale Systeme. Die stehen in einem unglaublichen, ruinösen Preiskampf untereinander. Die wollen Großkunden gewinnen wie Aldi, Lidl, DM, Rossmann. Und deshalb kennen die Lizenzentgeltpreise eher nur einen Weg, und zwar den nach unten in den vergangenen Jahren. Jetzt ist es so, die Konkurrenz dieser dualen Systeme, die ist nach wie vor da. Jetzt wird gesagt, bitte, liebe duale Systeme, für das Inverkehrbringen von Verpackungen, das sagt der Gesetzgeber, müsst ihr jetzt für die Recyclingfähigkeit von Verpackungen, für den Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen oder für den Einsatz von Rezyklat den Preis anpassen. Müsst ihr irgendwie bevorteilen im Vergleich zu neuem Material. Das Problem ist allerdings, ich habe mit dualen Systemen gesprochen und gefragt, wie wollt ihr das denn machen bei dem Preiskampf untereinander? Wo ist da genau der Spielraum für diese...
Haben Sie mit 11 Systemen gesprochen oder nur mit
10,
einzelnen?
Mit das 10, ist das Problem. Mit 10 haben wir gesprochen.
Hat doch jeder eine andere Meinung.
Das Problem ist ja einfach, wo ist da dieser Spielraum? Und viele duale Systeme haben diesen Spielraum nicht. Und viele haben gesagt, bevor wir nicht recyclingfähiges Material quasi das Lizenzentgelt dafür teurer machen, machen wir es lieber billiger und geben einen Rabatt, wenn jemand beispielsweise eine recyclingfähige Verpackung hat. Aber das führt am Ende dazu, dass das Inverkehrbringen von Verpackungen wieder günstiger wird. Und wo ist da der entscheidende ökonomische Anreiz, dass Abfälle vermieden und sparsam mit Ressourcen umgegangen wird? Das ist die Frage.
Herr Probst, ich würde Sie gerne noch mal einbinden in das Gespräch. Sie sind ja nun zuständig fürs Sammeln und Entsorgen. Bringt das neue Verpackungsgesetz da aus Ihrer Sicht Vorteile?
Naja, das ist eben genau die Krux. Wenn wir uns mal die Sammlergebnisse anschauen, so wandert leider immer mehr Müll in den gelben Sack und in die gelbe Tonne. Das heißt, die Sammelqualitäten haben sich über die letzten 10 Jahre deutlich verschlechtert. Das ist der eine Knackpunkt.
Sie meinen damit, dass in der gelben Tonne für Plastik und Wertstoffe auch Nicht-Wertstoffe reinkommen, also schlichter Hausmüll?
Also spitzen Sie mal zu, wir haben Gebiete in Deutschland, in denen haben Sie 60% kunststofffremde Bestandteile oder einfach Müll, Dreck, Abfall, der da gar nicht reingehört.
Und was ist die Folge?
Die Sammelqualitäten ist ein ganz großes Problem und das nächste ist, die Sortierqualitäten, die stimmen auch nicht. Und deswegen kaufen unsere Kunststoffrecycler, die endlich genug Materialien in den Märkten haben, weil ja China das nicht mehr abnimmt, nur noch die besten Dinge ein. Die sind auch oft aus Italien, aus Dänemark, aus den skandinavischen Ländern, aus Frankreich und nehmen lieber diese Qualitäten, als dass wir die schlechten deutschen Qualitäten nehmen. Und das muss man mal ganz deutlich sagen.
Und was geschieht mit den schlechten deutschen Qualitäten, mit dem verdreckten Plastikmüll?
Naja, wie gesagt, ich habe...
Der wird dann verbrannt?
Es gibt 3 Ebenen, genau, und dann habe ich eben noch die 2. und 3. Ebene. Die 2. Ebene sind Ersatzbrennstoffe, Sekundärbrennstoffe. Das heißt, ich kann sie in Zementwerken einsetzen, ich kann sie in Kalkwerken einsetzen und die 3. Ebene ist einfach dann die Müllverbrennung.
Ist das ein relevantes Problem aus Ihrer Sicht, Herr Fischer, Herr Tews, Herr Braungart? Ich frage hier in die Runde, wenn schon beim Sammeln beziehungsweise schon beim Mülltrennen so große Fehler passieren, dass im Plastikmüll auch Hausmüll landet und man das nachher kaum noch auseinanderkriegt, dann ist hier ja letztlich dann auch der Konsument, der Verbraucher gefragt, der einfach das Mülltrennen verlernt hat. Oder wie muss man es verstehen?
Ich meine, die Leute sind für dumm verkauft worden für so lange. Ich meine, wenn sie 20 Jahre systematisch belogen werden, sie sammeln getrennt mühsam und nachher landet es trotzdem in der Verbrennungsanlage oder im Bergwerk oder sonst wo. Was erwarten Sie denn bitte von den Verbrauchern, dass sie sich wirklich auch noch 20 Jahre weiter für dumm verkaufen lassen? In die Stadt Hamburg hat sogar die gelben Säcke verwendet in den U-Bahn-Stationen, damit sie direkt den Müll sammeln konnten, weil sie dann dreifach kassiert haben. Sie haben zum einen den Müllsack gespart, sie haben dann den Sortierrest nochmal extra kassiert für ihre Verbrennungsanlagen, die völlig überdimensioniert sind. Und drittens konnten sie die grünen Punktgebühren trotzdem kassieren. Die haben das direkt so gemacht. Die haben die Leute dazu eingeladen, ihren Müll direkt in die sogenannten Wertstoffsäcke zu packen. Die Deutsche Bahn hat das genauso gemacht. Alle. Da gibt es doch genügend Dokumentation. Wir haben noch eine freie Presse, aber da scheint das niemand zu interessieren. Aber die Kunden, die Verbraucher haben gesagt, jetzt hört mal endlich auf, wir machen da nicht länger mit, die streiken jetzt.
Ich möchte aber wenn trotzdem, die Verbraucher nicht mitmachen, dann wird es schwierig aber nein, zu ich denke, gutem verwertbarem
Material
kommen,
oder? Ich finde, das ist auch die falsche Botschaft, sage ich ganz ehrlich. Man kann natürlich Einzelfälle und Dinge, die schiefgelaufen sind, immer hervorheben und sagen, das hat alles nicht funktioniert.
Einzelfälle, wenn das Herr Probst von 60%
naja, spricht. Das sehe ich aber genau, sage ich mal, so nicht. Also wir haben momentan eine Recyclingquote, stofflich, wie gesagt, die liegt irgendwo bei 50% und wir wollen auf 63%. Und wir wissen alle, dass eine gute Trennung Grundvoraussetzung, das war ja auch gerade das, was Herr Probst gesagt hat, eine gute Trennung Grundvoraussetzung ist, um nachher auch Rezyklate herzustellen.
Ganz genau,
das und fängt wir, vorne an. Herr Probst, ganz kurz, ich wollte nur noch eine Sache sagen, das hat mich sehr geärgert. Also wir haben tatsächlich diese 11 dualen Systeme und wir erleben nämlich genau nicht das, was Herr Braungart gerade gesagt hat, wir erleben nämlich keine Aufklärung der Bevölkerung mehr. Wann haben Sie denn die letzte große Kampagne zur Mülltrennung im Fernsehen oder auf Plakaten gesehen? Das ist doch schon ewig her.
Wer sollte das machen?
Ja, das machen die Verpflichtungen haben eigentlich, nein, die Verpflichtungen haben mit der Privatisierung des Systems, das war ja damals so, man hat sich entschieden, das sozusagen aus der kommunalen Sammlungshoheit herauszunehmen. Und hat das sozusagen an private Systeme gegeben. Wir hatten ja zuerst nur ein duales System, jetzt haben wir 11 duale Systeme. Und diese 11 dualen Systeme sind momentan nicht in der Lage und bereit, sich mal zusammenzusetzen und gemeinsam Kampagnen zu fahren. Wäre aber eigentlich ihre Aufgabe, das zu tun. Ich habe das immer wieder angeprangert. Ich weiß, dass auch Versuche in der Richtung gelaufen sind. Bis jetzt sehe ich aber diese großen Kampagnen noch nicht. Es wird auch Kampagnen der Bundesregierung geben zu diesem Thema. Das finde ich auch gut und richtig. Aber die Aufgabe liegt da bei dem dualen System. Und ich erwarte, dass weitere Aufklärung hier in Deutschland betrieben wird, weil das ist die Grundvoraussetzung für alles das, was wir dann tun wollen. Und da müssen die Menschen auch noch mitgenommen werden und müssen auch, sag ich mal, motiviert werden, dort an dieser Stelle mitzumachen. Ich finde es schon schade, wenn das nicht gelingt.
Die Kampagne ist das eine. Das ist ganz, ganz wichtig. Das haben wir zum Beispiel in Österreich und da läuft es ganz gut. Wir haben aber einen Effekt, den ja wirklich sehr, sehr schade ist. Die Kommunen verteuern den Restmüll laufend und der Verbraucher, der dann auf seinem Müll sitzt, der nutzt natürlich dann gelben Sack, gelbe Tonne oder die Biotonne, um seinen Restmüll abzugeben. Und das ist eine ganz schlechte Entwicklung. Da muss man gezielt dagegen steuern.
Aber grundsätzlich möchte ich nur mal ganz kurz Herrn Tews zur Seite springen. Also es ist nach wie vor sehr, sehr sinnvoll und wichtig, nur dass hier kein falscher Eindruck entsteht, Kunststoffverpackungen getrennt zu erfassen. Also das ist sehr, sehr sinnvoll, denn Sie müssen sich die Frage stellen, was ist die Alternative? Es ist besser, 45% beziehungsweise 50, knapp 50% Kunststoffverpackungen zu recyceln, als sie zu verbrennen. Also das muss man auf jeden Fall auch nochmal hier betonen, weil so ein bisschen hört sich das an in der Diskussion, so nach dem Motto, ist es überhaupt das Richtige, was wir machen? Also wenn Kunststoffabfälle anfallen als Verkaufsverpackung, ist es selbstverständlich besser, diese getrennt zu erfassen und zu recyceln.
Aber Deutschlandfunk Kultur, der Wortwechsel. Wohin mit dem Müll? Das ist unser Thema heute und unsere Gäste sind Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe, Michael Tews, Umweltpolitiker der SPD, Thomas Probst, Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung und Michael Braungart, Hamburger Umweltinstitut und Professor für Umweltchemie an der Universität Lüneburg. Herr Braungart, das klang jetzt eben so, also wenn ordentlich getrennt würde, dann wäre das eigentlich gar kein Problem, die Quoten doch deutlich in die Höhe zu bringen. Ist das so? Technisch könnten wir viel besser sein?
Man könnte von der alten DDR ein bisschen was lernen, sozusagen, weil man dort tatsächlich die Kunststoffe standardisiert hat. Man müsste dazu hinkommen und dort aus Mangel, aber wir haben einen Mangel an Umwelt, wir haben einen Mangel an Natur, also darum aus gleichen Mangelgründen müssten wir hingehen und sagen, es gibt in Zukunft für die meisten Dinge nur eine Monoverpackung und nicht diese Gemische davon. Dann lohnt es sich, das Recycling davon.
Trotzdem, aber das erscheint mir doch nicht sehr realistisch, oder?
Doch, man könnte auf jetzt mal anders hingehen. Man könnte einfach sagen, der grüne Punkt war eine schöne Übung. Ich möchte nicht in die Vergangenheit gucken. Ich schätze das sehr, was Herr Tews auch macht im Bundestag, dass es auch klar ist. Also das ist eine solidarische Diskussion darüber. Aber schauen wir doch mal das ganze Thema an. Ich habe in Lüneburg gerade mit meinen Studenten den Hausmüll analysiert. 20% ist eine einzige Verpackungsart, eine einzige vom Restmüll und das sind Babywindeln. Das ist unglaublich, dass eine Firma hingehen kann und auf die Allgemeinheit ihr Problem entsorgen kann. Das ist eine Einweg-Babyverpackung. Sozusagen 20% des Restmülls, wenn ich sortiere, dazu sind Babyverpackungen. Dafür gibt es gar keine Strategie. Und da wäre es doch das Erste, natürlich zu sagen, naja, entweder diese Materialien müssen auch recycelbar gemacht werden, denn sonst führen wir nur eine Alibi-Diskussion für einen Bereich. Wir müssen insgesamt unser gesamtes Stoffstrommanagement angucken. Denn was habe ich dann davon, wenn dann recycelt wird? Da bin ich ja mit Herrn Fischer dazu, wenn das Recyclingprodukt nachher eine Parkbank ist, na schön, für Obdachlose haben wir dann eine Unterkunft. Aber das kann es ja wohl nicht sein. Dann steht die Parkbank dort, denn das recycelte Material ist nach wie vor ein Problem. Und dann wird die Landschaft wieder zur Deponie. Dieses muss so gemacht werden, dass es wirklich in biologische Systeme gehen kann. Und für alle anderen Dinge würde ich ein Pfand erheben. Derjenige, der es in Verkehr bringt, ist dafür zuständig. Und dann würde sich das ändern. Dann würden die Verpackungen auch anders gemacht werden. Dann würden sich auch Mehrwegsysteme lohnen. Auf alles ein Pfand, nicht nur auf ein paar Flaschen oder sowas. Dann könnte man die Dinge ändern.
Mhm. Herr Fischer, ich habe jetzt verstanden, das, was gesammelt wird, ist schlecht getrennt und von daher auch schlecht wiederverwertbar. Jetzt gibt es noch das andere Problem. Viele Dinge sind so produziert, dass sie entweder sehr schwer oder nur sehr teuer wiederzuverwerten sind. Plastik, Mischstoffe oder Verbundstoffe, an denen dann noch Alu dran geklebt ist, beschichtete Stoffe. Wie kommt man denn da weiter? Das sind Dinge, die können dann eigentlich nur verbrannt werden, oder?
Das ist völlig richtig. Mehrkomponentenkunststoffe sind wirklich ein Verpackungstrend. Das hat unterschiedliche Gründe, warum das gemacht wird. Verpackungsingenieure schauen zunächst einmal vor allem darauf, wie kann ich das Produkt am besten schützen, das Hackfleisch von 4 auf 12 Wochen haltbar machen. Und das kann man beispielsweise, indem man Kunststoffe, die unterschiedliche Materialeigenschaften haben, miteinander kombiniere und so eine perfekte Verpackung, die das Füllgut perfekt verpackt und schützt, entwickeln. Die Frage ist dann am Ende aber, sind diese Art von Verpackung tatsächlich recyclingfähig? Und an dieser Stelle hat in den vergangenen Jahren der Austausch zwischen den Verpackungsingenieuren und der Entsorgungsindustrie und der Recyclingindustrie faktisch nicht stattgefunden. Das ist ein Riesenproblem.
Und wie kommen wir da weiter?
Und jetzt, das hatte unter anderem Herr Tews ja auch schon angesprochen, im Verpackungsgesetz werden Mindeststandards zur Recyclingfähigkeit erarbeitet werden. Das Problem wird dann am Ende aber sein, wie verbindlich sind diese Standards und werden die von den Herstellern von Verpackungen tatsächlich auch umgesetzt? Wenn es am Ende dazu führt, dass die Recyclingfähigkeit von einer Verpackung im Vergleich zu einer nicht recyclingfähigen Verpackung nur zu geringen ökonomischen Vorteilen führt, dann werden beispielsweise verschiedene Verpackungshersteller weiterhin nicht recyclingfähige Verpackungen in Verkehr bringen. Mhm. Beispielsweise eine beschichtete, PE-beschichtete Pappschachtel, weil das Produkt so besser dargestellt und präsentiert werden kann. Und das wird dann in Kauf genommen, diese Nicht-Recyclingfähigkeit, weil der ökonomische Unterschied zur recyclingfähigen Verpackung höchstwahrscheinlich, so vermuten wir, nicht groß genug sein wird.
Also was macht man denn da? Eine Abgabe für nicht recycelbare Abfälle?
Gegebenenfalls sogar verbieten. Das ist tatsächlich ja auch genau das, was zurzeit auf EU-Ebene passiert. Also es werden ja bestimmte Sachen jetzt eben auch verboten. Es werden also Verbote erstmal von bestimmten Dingen angedacht, Strohhalm. Also die sind ja wirklich immer hingegangen und gesagt, das, was sozusagen am Strand zu finden ist, das, was ohne vernünftige Regelung in die Umwelt gelangt, das sind auch die Problemstoffe. Das heißt, da müssen wir mal drüber nachdenken, ob man die überhaupt braucht. So, das ist erstmal die eine Überlegung. Aber wir haben ja gerade gesagt, das Verpackungsgesetz führt zu einer Einstufung. Also wir gucken uns die Verpackung an und sagen, sind die recycelbar oder nicht. Und es gibt auf europäischer Ebene die Designverordnung. Ja, erinnern sich an die Diskussion um Föhne oder um Staubsauger, die, 2000 Watt haben, die sie gar nicht brauchen, um den Staub aufzusaugen. Ja, auch da hat die Designverordnung eingegriffen. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass auch die Designverordnung bestimmte Dinge dort vorschreiben kann. Ich fand das sehr interessant, was Herr Braungart gerade gesagt hat. Das sind ja tatsächlich Überlegungen, die wir auch haben durchaus, wo wir sagen, nein, bestimmte Stoffgemische wollen wir nicht. Wir wollen auch eine Erkennbarkeit in den Anlagen, sodass also Stoffe überhaupt mal vernünftig identifiziert werden können und dann auch einem hochwertigen Recycling zugeführt werden. Das kann man immer nur von Anfang denken. Also bei der Planung, beim Design muss das schon sozusagen berücksichtigt werden. Das wird mit Sicherheit, Herr Fischer, momentan nicht ausreichend gemacht. Das sehe ich auch so. Also das müsste der Weg sein. Und wenn man dann andere Stoffe einsetzt, die das Design so verändern, dass eben kein Recycling möglich ist, dann muss man auch, und das sieht sogar auch die Verpackungsverordnung vor, da muss man gegebenenfalls auch Dinge, die zum Beispiel giftig sind oder die gefährlich sind oder die eben das Recycling verhindern, dann auch verbieten. Ich glaube, das ist auch zurzeit ein ganz wichtiger Punkt bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das wird auch zurzeit diskutiert und natürlich müssen die Menschen erstmal wissen, welche Verpackung ist eine gute und welche ist keine gute. Also darüber werden wir eine Diskussion führen. Und ich glaube, dass der Trend momentan genau in diese Richtung geht. Wenn Sie mit den Kunststoffproduzenten mal reden zum Beispiel, dann ist die Stimmung da zurzeit nicht so gut. Die wissen, dass sie, sage ich mal, ein großes Imageproblem haben. Und auch die Überlegungen in dieser Richtung sind so, dass sie sagen, nein, auch wir wollen uns ja an dieser Diskussion beteiligen. Und dann müssen wir eben sozusagen dort im helfen, dass diese Diskussion, die Herr Fischer gerade zu Recht angemahnt hat, wirklich zwischen den Erzeugern, zwischen den Produzenten, den Recyclern auch so geführt werden, dass wir zu besseren Produkten kommen.
Herr Probst, ist das so einfach zu unterscheiden, gute und schlechte Verpackung?
Absolut. Ich bin immer wieder verwundert, die langen Diskussionen um das recyclinggerechte Design, wenn Sie Kunststoffrecycler fragen und haben ein Bündel von verschiedensten Verpackungen, der sagt Ihnen mit einem Blick, gut oder schlecht, recycelbar. Ich freue mich aber über diese Maßnahmen, die sowohl auf europäischer wie auf deutscher Ebene vorgenommen werden, also dieses Design Recycling und dann die Verknüpfung im Verpackungsgesetz mit den Lizenzierungsgeldern, das hat bereits Auswirkungen. Wir kriegen pro Woche 3 bis 4 Anfragen von Verpackungsherstellern, was sie denn machen müssten, um ihre Verpackungen zu verbessern. Das greift langsam.
Es gibt aber durchaus, ich möchte schon darauf hinweisen, es gibt auch andere Verpackungen. Wir haben massive Probleme beim Glasrecycling, weil es nicht gelingt, das Blei rauszukriegen. Das heißt, der Kontamination. Wir haben, beim Metallrecycling ist es nur ein Downcycling. Das heißt, ein Auto ist auch eine Menschentransportverpackung. Und wenn 46 Stahllegierungen von einem Mercedes nachher in Baustahl verwandelt werden, dann ist es die Bankrotterklärung für unsere Ingenieure. Wir haben einem Handy von 41 seltenen Elementen, werden genau 9 zurückgewonnen. Das heißt, wir lügen die Leute an jeder Stelle an. Und ich will auch ein paar Dinge sagen, die wirklich ein Dilemma sind, zu dem, was Herr Fischer auch sagt. Ich habe gerade eine Arbeit von Studenten in Ägypten betreut. Es lohnt sich einfach nicht mehr, dieses Plastik einzusammeln, weil die Leute sagen, durch Vermeidung, Reduzierung, Minimierung, sind die Verpackungen so leicht, dass es sich gar nicht mehr lohnt, sie zu sammeln. Die Kosten des Waschens für diese Verpackungen sind viel höher als das, was ich an Geld erzielen kann, wenn ich sie einsammle. Ich kann, wenn ich einsammle, nur 1,30 Dollar erwirtschaften, in 10 Stunden einsammeln, obwohl das Plastik meterhoch dort liegt. Und darum glaube ich, wir müssen uns schon nochmal zurücksetzen und nochmal sagen, wie sehen wirklich Strategien aus, die das Problem lösen. Denn wenn wir dasselbe, das Falsche nur ein bisschen weniger falsch machen, dann machen wir das Falsche nur perfekt und damit perfekt falsch. Es ist im Design ein Problem. Und dafür müssen wir also jede Abfallfraktion hergehen und rum und sagen, was passiert für echte Kreisläufe.
Ja, also da will ich nochmal einhaken, absolut richtig. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis gerade letzte Woche mit meiner Tochter, die ist 3 Jahre, mit Lara. Mit der war ich im Supermarkt, wir standen vor einer Obst- und Gemüsetheke und die hat mich gefragt, Papa, warum sind die Bananen in einem Plastiksack verpackt? Und damit habe ich neulich über einen Folienhersteller debattiert, der hat mir erzählt, Herr Fischer, die Folie ist recyclingfähig, weil wir hier immer über Recyclingfähigkeit debattieren. Und ich habe die Wandstärke dünner gemacht. Damit spare ich doch Ressourcen ein. Und selbst meine 3-jährige Tochter erkennt, dass diese Verpackung am Ende vielleicht gar nicht notwendig ist. Und deshalb ist genau das, was Herr Braungart gesagt hat, einige versuchen, wenn sie so einen Foliensack für Bananen einsetzen, diesen Einsatz zu reduzieren und richtig zu machen. Aber er macht halt nicht die richtigen Dinge richtig, weil richtig zu handeln wäre in diesem Fall auf diese Verpackung, weil sie völlig unnötig ist, zu verzichten. Und am Ende führt es auch dazu, diese Vorverpackung, dass sie 5 Bananen kaufen müssen und nicht nur 2. Wir wollten eigentlich nur 1 Banane kaufen für meine Tochter und dann hätten wir vielleicht am Ende 2 oder 3 zu Hause weggeschmissen. Also auch da verhindern viele Verpackungen auch das bedarfsgerechte Einkaufen und führen eher zu mehr Lebensmittelabfällen.
Warum gibt es so viel unsinnige Verpackung? Wir erleben das ja jetzt gerade auch bei Obst, bei Gemüse. Immer mehr ist eingeschweißt. Sie haben Ihr Erlebnis mit den Windeln geschildert. Jeder, der einkauft, kennt das. Nachher zu Hause muss man erstmal tonnenweise den Müll wegbringen. Welche Anreize muss man setzen, dass Hersteller, das Handel den Müll verringern auf ein erträgliches Maß?
Aber Herr Schröder, ich sage Ihnen, der Druck ist momentan enorm. Also wir haben mehrere Gesprächsrunden auch mit dem Handel gehabt. Das fand ich sehr interessant, was da gerade abgeht. Ja. Also der Erkennungspunkt ist ja immer die Biogurke, die ausgerechnet dann auch noch eingeschweißt ist in Kunststoff. Ja. Diese Frage kriege ich jedes Mal, bei jeder Gesprächsrunde, sag ich mal, kommt diese Frage. Und ich kann Ihnen sagen, dass alle Handelsverbände momentan an Lösungen arbeiten, um genau aus dieser Schiene wieder rauszukommen. Ja, die machen ja die Verpackung in dem Fall zum Beispiel nur zur Kennzeichnung, ja, dass die Biogurke an der Kasse von der normalen unterschieden werden kann. Ja.
Aber wir erleben insofern ja genau das Umgekehrte, nämlich der Müll nimmt eher zu, die Verpackungen werden noch aufwendiger. Welche Anreize muss man da senden, damit sich da wirklich was ändert? Herr Probst, Sie wollten das sagen.
Genau, also der Pfandanreiz ist natürlich ein hervorragender Anreiz, weil die Pfandflaschen dann in einem sehr großen Verhältnis wieder rückläufig sind und die PET-Verpackung hat dadurch einen Wert bekommen. Und das Kunststoffrecycling leidet darunter, dass die Kunststoffe für viele Leute keinen Wert haben. Wir müssen also schauen, dass wir über Pfand und andere Maßnahmen Kunststoffen wieder einen Wert geben. Und wenn die Dinge einen Wert haben, dann gehen sie auch ins Recycling.
Also wir brauchen aber vor allen Dingen auch ökonomische Anreize, die dazu führen, dass sparsamer mit Ressourcen umgegangen wird, dass faktisch weniger Verpackungen hergestellt werden. Weil wenn wir sehen, dass die Verpackungsmengen immer weiter ansteigen, und das ist auch, da sind wir uns sicher einig, viele sinnlose Verpackungen gibt, dann muss man sich die Frage stellen, warum wird das gemacht? Weil es sich lohnt, weil es sich immer noch rechnet. Deshalb sind wir der festen Überzeugung, dass hier die Politik ausreichend starke ökonomische Anreize entwickeln muss. Das könnte beispielsweise das, was Herr Braungart angesprochen hatte, dass keine Mineralölsteuer auf das Rohöl zur Herstellung von Kunststoffen, also primär Kunststoff, gezahlt werden muss. Das ist doch quasi eine Förderung der Herstellung von Einwegplastikmüll. Das muss ein Ende haben. Und auch beispielsweise Einwegplastikverpackungen, die besonders häufig in der Umwelt landen oder die massenhaft und unreflektiert verbraucht werden, wie beispielsweise Einwegplastikflaschen, von den Dingern werden 21 Milliarden inklusive der pfandfreien Einwegplastikflaschen für Getränke 21 Milliarden Stück pro Jahr verbraucht. Und es müsste doch eigentlich weniger werden und wir müssen doch eigentlich wiederverwendbare Mehrwegflaschen, die regional vertrieben werden, einsetzen. Da muss dafür gesorgt werden, mit Abgaben beispielsweise von mindestens 20 Cent auf Einwegplastikflaschen und mit dieser Streichung des Privilegs der Befreiung für die Verwendung von Rohöl, von der Mineralölsteuer. Das sind alles Wege, die wir gehen müssen. Und dann kommen wir am Ende auch zu weniger Verpackung. Die Grünen diskutieren auch immer eine grundsätzliche Ressourcensteuer, das heißt also Primärplastik, was eingesetzt wird, muss besteuert werden. Wie man das dann am Ende macht, ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Plastik teurer wird und dass ressourcenschonender mit diesen Rohstoffen umgegangen wird.
Also mir wäre eine Abgabe lieber als eine Steuer. Eine Steuer geht in den allgemeinen Haushalt und eine Abgabe könnte man gezielt zum Beispiel für Recycling einsetzen.
Ja, das ist doch eine gute Idee.
Deswegen hatten wir diese Diskussion auch, muss man sagen. Ja, also erstmal muss man sagen, einige Dinge, die dort im Umlauf sind, führen dann allerdings auch dazu, dass eine Mineralwasserflasche, ja, die also, sag ich mal, gerade so im Discounterbereich dann verkauft wird, auch doppelt so teuer wird. Da muss man dann drüber reden. Da ist ja dann die Verpackung deutlich teurer als der Inhalt. Ja. So, das ist also schon mal so eine Problematik, der man sich dann auch stellen muss. Und dann ist es tatsächlich so, dass eine Steuer keine Lenkungswirkung entfaltet. Deswegen haben wir gesagt, nein, also diese Lizenzabgabe weiterentwickeln, so dass wir, sag ich mal, dort auch lenkend eingreifen können in den Markt und eben die Dinge fördern, die wir wollen und eben die Dinge verhindern, die wir eben nicht wollen. Ja. Und deswegen ist das Problem mit einer allgemeinen Steuer, das ist aber immer sehr leicht gesagt und dann stellt sich dann immer auch die Frage, wie hoch ist die überhaupt? Ja. Aber letzten Endes, sage ich mal, braucht man wirklich eine Lenkungswirkung und da bin ich eher dabei, das System mit der Lizenzabgabe eben weiterzuentwickeln.
Ich würde halt schon sagen, dass es, wenn man das nochmal neu denkt, dass man sagt, alles was verschleißt und das kennt ihr auch, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, wir verursachen allein in Deutschland 400.000 Tonnen Mikroplastik. Über die Hälfte des Mikroplastiks im Flussrhein zum Beispiel sind vom Reifenabrieb. Dann haben wir das Falsche nur perfekt gemacht. Die Reifen halten länger, der Abrieb ist dadurch viel brisanter und gefährlicher. All das muss wirklich kompostierbar sein, das muss zurück. Also von der Wiege zu Wiege, Cradle to Cradle, wie ich es nenne, so sein, dass man wirklich alles, was verschleißt, geht in die Biosphäre. Und dann nehmen wir doch die Marktwirtschaft wirklich ernst. Ich möchte das Wasser trinken, ich brauche die Verpackung nicht. Nehmen wir doch die Marktwirtschaft ernst. Derjenige, der das in Verkehr bringt, ist dafür zuständig. Darum werde ich auf jede Verpackung, auf jede, tatsächlich einen Pfand erheben. Die Leute kriegen eine Pfandkarte im Supermarkt, da sind 30 Euro drauf, dann können sie 120 Gegenstände kaufen, da laden sie die Karte wieder auf, dann bringen sie es dorthin wieder zurück. Da kann ich wirklich dann den Hersteller, den Verursacher dazu bringen. Das heißt, es ist dann das Problem dessen, der es macht. Sobald wir ein duales System haben, finden wir immer diese Schlupflöcher, weil jeder dann den geringsten Widerstand in den Fusch macht. Wenn du diese Verpackung haben willst als Hersteller, dann ist es deine Verpackung. Ich will ja gar keine Verpackung, ich will ja nur den Inhalt. Mhm.
Überzeugende Idee?
Naja, in der Praxis, glaube ich, könnte ich mir das recht schwierig vorstellen, wenn also wirklich jede Verpackung zurückgebracht werden soll. Wo Herr Braungart auf alle Fälle recht hat, ist, wir müssen uns natürlich auch die Qualität dieser Dinge anschauen, die dort in die Umwelt gelangen. Ich glaube, einer der häufigsten Gesetzesänderungen in der letzten Legislatur war die Chemikalienverbotsverordnung. Also wurden immer mehr Chemikalien dort auch hineingenommen. Also es ist nicht so, sage ich mal, dass wir in diesem Bereich nicht überlegen. Und Europa hat im Gegensatz zum Rest der Welt über REACH auch ein System, wo ja zum Beispiel auch neue Stoffe wirklich beurteilt werden. Also bevor sie in den Markt kommen, werden sie beurteilt. Ich denke mal, diese Systeme müssen man auch weiterentwickeln. Man muss schauen, welche Gefahren kommen denn überhaupt bei neuen Produkten auf uns zu. Das ist tatsächlich, sag ich mal, bei REACH auch berücksichtigt, aber das ist auch ein System, was immer weiterentwickelt werden muss, wohin geschaut werden muss. Wenn man im Ausland unterwegs ist, sind viele Länder eigentlich schon fast neidisch auf unser System, weil sie sagen, naja, dadurch entstehen eben auch eine ganze Menge Daten und Fakten über bestimmte Stoffe, die Europa vorliegen hat, die andere Länder gar nicht haben. Ja. Mhm. Also insofern, glaube ich, sind wir im Bereich der Chemikalien auf einem guten Weg, aber man kann dann natürlich immer besser werden.
Es fiel eben das Stichwort Pfand, da fällt mir Mehrweg ein. Es gibt ja eine gute Idee, nämlich die Wiederverwendung von Materialien, von Flaschen zum Beispiel, auf die dann ein Pfand erhoben wird. Die Mehrwegquote sinkt jetzt bedauerlicherweise seit Jahren. Also ist diese Strategie nicht eigentlich gescheitert? Die Verbraucher machen offenbar nicht mit. Die wollen Einwegverpackungen, die sie einfach wegwerfen können.
Naja, da muss man die Kirche mal im Dorf lassen, weil am Ende muss der Verbraucher natürlich auch eine umweltfreundliche Verpackung einkaufen können. Wenn beispielsweise Verbraucher vor vollendete Tatsachen gestellt werden, wie Aldi und Lidl, die nur noch Einwegplastikflaschen anbieten, die bieten nur Einweg an. Und die haben einen Marktanteil im Mineralwasserbereich von 52%. Das heißt also, jeder zweite Liter Mineralwasser wird bei Aldi oder Lidl in Einwegplastikflaschen verkauft und das über einen knallharten Preiswettbewerb. Dann habe ich als Verbraucher, wenn ich in der Nähe von Aldi und Lidl wohne und Verbraucher sind bequem, dann muss ich Umwege machen. Dann muss ich für meine Mehrwegflasche zusätzlich 2-3 Kilometer irgendwo hinfahren zu einem anderen Supermarkt. Das machen die Verbraucher vielleicht mit guten Vorsätzen am Anfang des Jahres, aber nicht auf Dauer. Und deshalb brauchen die Verbraucher Mehrwegflaschen überall, auch bei Discountern. Und die Discounter konterkarieren diese wunderbare und berechtigte gesetzliche Mehrwegquote von 70%, die unter anderem Herr Tews ja auch dankenswerterweise mit durchgekämpft hat, dass die im Verpackungsgesetz drinsteht. Und diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung mit Mehrwegflaschen, die bis zu 50 Mal wiederbefüllt werden, diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die müssen die Discounter wie Aldi und Lidl mitmachen. Deshalb fordern wir die auf. Wenn die Mehrweg nicht umsetzen, dann muss die Politik darüber nachdenken, wie sie die zum Jagen tragen.
Wir gehen jetzt schon auf die Zielstrecke dieser Sendung ein. Deswegen kurz zusammengefasst, was sind jetzt die entscheidenden Maßnahmen, die eingeschlagen werden müssen, damit wir hier zu einer Müllvermeidung, zu weniger Müll, zu besser verwertbarem Müll kommen? Herr Tews, wollen Sie den Anfang machen?
Also ich glaube, es ist auch heute in der Diskussion klar geworden, dass das ein komplexes Thema ist und nicht so ganz leicht zu beantworten. Aber tatsächlich sind wir mit dem Verpackungsgesetz und der Ökologisierung der Lizenzabgabe auf einem guten Weg. Wir wollen den ökologischen Faktor in diese Dinge mit hineinbringen. Wir wollen, sage ich mal, dass Abfälle vernünftig erfasst werden. Ich glaube, es muss auch eine Diskussion um Wertstoffe allgemein gehen. Es kann nicht immer nur um Verpackungen gehen. Das war gerade bei Herrn Braungart auch sehr deutlich, fand ich sehr gut. Also wir müssen die Wertstoffe insgesamt betrachten, die Stoffströme insgesamt betrachten. Das wird die Aufgabe der nächsten Jahre sein. Wir haben eine Evaluierung im Gesetz. Das heißt, in 3 Jahren wollen wir uns zum Beispiel in dem Bereich Mehrweg nochmal ganz genau anschauen. Und der Fischer hat gerade schon gesagt, wenn das nicht funktioniert, dann muss es gegebenenfalls auch Maßnahmen geben. Darüber waren wir uns auch im Klaren. Also insofern ist die Kontrolle dieser ganzen Entwicklung mit im Gesetz verankert. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren auch das ein oder andere dort noch anpassen müssen.
Herr Fischer.
Ich denke, wir müssen mal umdenken. Wir brauchen ein Abfallvermeidungsziel. Wir haben Ziele zum Klimaschutz, wir haben Ziele zur Luftreinhaltung. Wir brauchen auch ein Abfallvermeidungsziel. Darüber muss die Politik ernsthaft nachdenken. Plastik muss teurer werden, denn am Ende reagieren Unternehmen und Verpackungshersteller und Händler und Markenproduzenten nur auf ökonomische Instrumente. Wie teuer ist der Rohstoff zur Herstellung von Verpackungen? Nicht alles, was in diesem Bereich dann teurer wird durch eine Abgabe beispielsweise, kann auf den Verbraucher umgelegt werden. Dazu ist der Preiskampf zwischen den Unternehmen auch viel zu hoch und der Verbraucher sensibel. Deshalb muss Plastik teurer werden. Nur so kommen wir zu weniger Verpackung. Und lassen Sie mich noch ganz zum Schluss darauf hinweisen, wir brauchen mehr Mehrwegsysteme, das heißt Verpackung bitte so häufig wie möglich wiederverwenden und nicht nur Glasflaschen.
Herr Braungart.
Wir müssen uns das Thema noch breiter angucken. Darum möchte ich bitten, trotz allem Plastik nicht zu verteufeln, weil es hat ganz viele tolle Eigenschaften. Ich brauche nämlich jetzt meine Studenten, die Lust haben, sich mit Plastik zu beschäftigen. Entweder mit biologisch abbaubaren Kunststoffen oder wirklich recyclingfähigen und wiedergewinnbaren. Und darum also auch am Schluss zu sagen, Plastik hat auch durchaus Vorteile. Und das ist nicht so wie früher die Cola-Dose das Problem, sondern wir müssen das Problem, wie Herr Fischer sagt und wie Herr Tews sagt, umfassend angehen.
Ein Plädoyer für das Plastik, Herr Probst.
Wir müssen die Kunststoffe in der Breite sehen. Wir haben jetzt natürlich in der Diskussion ziemlich auf die Verkaufsverpackungen konzentriert, aber Kunststoffe haben wir natürlich im Elektroelektronikschrott, im Fahrzeugbereich. Das heißt, wir brauchen ein Kunststoffrecycling, das die gesamte Breite abbildet. Und das wird insgesamt das System nach vorne bringen. Und dann eben 2 weitere Punkte, die für mich ganz wichtig sind. Die Verbraucheraufklärung von den Inverkehrbringern und den dualen Systemen ist wieder zu leisten und die Qualität beim Sammeln, also ganz vorne in der Kette, muss deutlich verbessert werden.
Vielen Dank. Das war der Wortwechsel. Wohin mit dem Müll? Es diskutierten Thomas Fischer von der Deutschen Umwelthilfe, Michael Tews, SPD, Thomas Probst, Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung, Michael Braungart, Universität Lüneburg. Wenn Sie mehr wissen wollen darüber, was wir, die Konsumenten, tun können gegen die wachsenden Müllberge, dann schalten Sie morgen früh ab 9.05 Uhr ein. In der Sendung Im Gespräch geht es dann um Überfluss und Konsumverzicht und die Frage, ist weniger wirklich mehr? Danke fürs Zuhören, sagt Gerhard Schröder. Machen Sie es gut.